Hallo.
Hallo.
Es wird great, mich wieder tausendmal anzuhören, wenn wir das editen wollen.
Das ist jetzt unser Ding und das ist jetzt nochmal Hallo.
Hallo.
Hallo. Okay. Ja, schön.
Okay. Und zwar hatten wir eigentlich heute mehrere Dinge, über die wir reden wollen, aber...
Wir haben so viele Themen.
Sure. Wir haben einfach nur jetzt teilweise so, also schon über Sachen so viel privat geredet, dass wir keinen Bock haben. Also so teilweise ist es dann schwer, das dann nochmal
durchzukauen. Das nochmal auf einem guten Level durchzukauen, dass jemand einem folgen kann.
Aber ich habe letztens für die Uni einen Text gelesen, und zwar Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence von Adrienne Rich, wo es weitestgehend darum geht, wenn Frauen doch so viele wichtige Beziehungen in ihrem Leben mit Frauen haben, warum ist es denn dann die Norm, dass Frauen mit Männern zusammen sind? Also dass man davon ausgeht, dass Frauen...
Auch nicht sexuelle Beziehungen. Also die wichtigen Beziehungen.
Ja, das geht auch um, dass für Frauen, andere Frauen ja ein so wichtiger Teil in deren Leben sind. Frauen, also wie, als Beispiel führt das Rahmen, wie oft Frauen sowas sagen wie, also zu Freundinnen, ach, ich weiß nicht, wie ich das ohne dich schaffen würde. Das ist ja ein Satz, mit dem sich, glaube ich, jeder identifizieren kann. Klar, da geht es auch um Freundschaft, aber Freundschaft ist ja also wirklich meistens von Frau zu Frau bei Frauen.
Ja, also enge Freundschaft häufig, würde ich sagen. Aber auch das liegt so ein bisschen daran, dass viele Themen, die vielleicht in Frauenfreundschaften relevant sind, thematisiert werden, oft bei Männern oder zumindest aus der Perspektive von vielen Frauen irgendwie seltsam auf Männer wirkt. Also ich glaube, dass viele Männer immer noch, auch wenn jetzt Menstruation mehr normalisiert wird, aber irgendwo ist es schon in den Leben von den meisten Frauen irgendwo ein Thema. Aber wenn man nur einen besten Freund hat und der irgendwie groß geworden ist mit einer Ansicht, dass das was Schmutziges ist oder keine Ahnung, dass man darüber nicht redet, dann, weiß nicht, macht das engere Freundschaft vor allem im jugendlichen Alter irgendwie schwierig. Und das ist jetzt also nur ein Thema, das ein Thema ist sozusagen.
Auf jeden Fall, was der Text ganz interessant macht nochmal, ist auch durchzukauen, was denn so die Rolle der Frau ist, auch in der Gesellschaft, aber eher auch aus der Perspektive beispielsweise, wie werden Frauen dargestellt, beispielsweise auch im Kontext von Pornografie. Und da wird über die Erotisierung der Unterordnung der Frau gesprochen, also dass das als erotisch dargestellt wird, wenn die Frau sich dem Mann unterordnet. Und bei dem Stichpunkt ist mir gerade eingefallen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, ja, Männer finden es geil, wenn die Frau sich denen unterordnet. Aber dann ist mir gerade auch nochmal eingefallen, aber ich höre auch ganz oft von Frauen sagen, dass die es geil finden, wenn sie sich dem Mann fast schon unterordnen müssen, weil er so stark ist.
Ja, teilweise, aber dieses also es gibt ja auch Dominas und
da geht es auch immer um Consent. Also übrigens, im Idealfall meine ich, da sollte es um Consent gehen, also um eine Einwilligung und das ist dann, ja.
Aber es gibt viele Frauen, ja, die sich auch gerne unterordnen. Und ich glaube, das Unterordnen, teilweise ist das mehr ein Frauending, weil wir das in Anführungszeichen gewohnt sind und uns das irgendwo beigebracht wird. Aber Unterordnen kann ja auch von einer Position kommen, dass man in seinem Sexualleben lieber untergeordnet ist oder lieber dominiert wird, weil das so eine Art von Fremdbestimmung, Machtabgabe ist und das ein netter Kontrast vielleicht ist, wenn man viel Verantwortung hat und sonstige Dinge. Aber ich kann da mitgehen, aber ich finde, das ist irgendwo, hat auch noch mehr Nuancen.
Man muss dazu sagen, der Text ist von den 80ern. Ich finde, das macht nochmal einen massiven Unterschied, sich einen 40 Jahre alten Text anzugucken.
Ja.
Aber was ich daran nur interessant fand, war, dass es, ich finde, recht absurd ist, von Anfang an davon auszugehen, dass das, also ich finde, was ich an so Gender-Texten interessant finde, dass das ja der Standard, der Status Quo in Frage gestellt wird. Und ich finde es ganz interessant, mal zu überlegen, warum es denn für uns so normal erscheint, bis zum gewissen Grad, wie Frauen dargestellt werden, besonders in Pornografie, halte ich es zumindest immer noch für up-to-date, wenn man sich mal anguckt, was für Pornos es von Frauen gibt. Und, was mit denen da gemacht wird, auch dieses wirklich, dass der, keine Ahnung, Schwanz in den Mund gesteckt wird, bis sie anfängt zu heulen.
Es ist also, würde ich sagen, also man hat dann ja oft recht stark geschminkte Augen und dann dieses verwischte Make-up von Tränen. Das ist ja der Look, den man will. Ich weiß, dass es der Look ist, den man will. Die Intention ist. Aber ich habe auch, also Männer, die ich irgendwann gedatet habe, die, also manche standen explizit darauf und haben das auch, also mehrfach mir gegenüber erwähnt, dass sie das ziemlich geil finden, wenn, also extra diese verwischte Wimperntusche vom Blasen quasi, weil deine Augen so hart tränen, dass sie das richtig geil finden. Und jetzt kann man sagen, ja, wenn also die Partnerin oder wer auch immer am Blasen ist sozusagen, dass wenn die Person das schön findet, so weit den Mund aufzumachen, dann bleibt das mal, ist das ja in Ordnung. Aber ich finde teilweise, wo das herkommt, immer ein bisschen bedenklich.
Exakt das meinte ich nämlich. Erschütternd fand ich ja. Nämlich, das wirkt ja so unlogisch. Warum würde ich, also ich finde es auch selber, keine Ahnung, wenn ich Sex mit meinem Freund habe, ich musste mich da jetzt nicht an seinem Schwanz ersticken. Und er muss das bei mir auch nicht. Also wirklich, er kann es in einem Rahmen machen, der ihm lieb ist. Aber ich brauche nicht dieses Würgegefühl, damit ich denke, dass er sich größer anfühlt. Also, meine Fragestellung ist quasi, warum ist es bei Frauen so norm und wie normalisiert muss sowas ja eigentlich sein, dass du das als Frau nicht in Frage stellst, für dich selbst annimmst und auch sagst, ja, ich finde es auch geil. Wie sehr muss das mir vorgelebt werden, dass ich mir denke, wenn der in mein Gesicht kommt, ist das total normal und das ist nicht abwürdig.
Ich mag das nicht. Ich finde Sperma im Gesicht sehr unangenehm. Aber jetzt davon mal abgesehen. Aber ist das nicht irgendwo bei vielen Sachen, es ist nicht, dass es SM ist, ja, aber die in dem, wir haben ja so ein sexuelles Spektrum irgendwo, was auch teilweise mit Schmerz verbunden ist und aber auch mit also dem Genuss daran, andere Menschen zu dominieren, bis sie Schmerzen fühlen, im Rahmen von Consent. Ich weiß nicht, ob sich Blasen davon so sehr abgrenzen lässt. Also ich weiß, dass die, ja, irgendwo schon, also wenn man das jetzt sozialkritisch sieht, aber tun mir das bei SM auch. Ich weiß, manche Leute finden das ganz schlimm, weil also wie kann man denn Sex und Schmerz vereinen?
Ich finde ganz viel, also Sex und Schmerzen kannst du ohne Probleme vereinen. Ich finde, das ist recht normal bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, deswegen redet man von Lust, Schmerz. Also ich finde, kommt, also im Sinne von alleine.
Wie grenzen wir dann das Blasen bis zum Würgen davon ab? Weil das so normalisiert ist?
Ich finde die Abgrenzung von Sex und SM komisch. Weil du bist ganz schnell in so einer zumindest leichten SM-Sache. Ich finde, das ist ja mehr so eine Graduierung und ich würde das gar nicht mal abtrennen. Ich finde halt, was bei SM dazugehört, also definitiv anders ist, dass das echt, hätte ich jetzt mal gesagt, und das, was man von der Szene zumindest hört, ist, dass das ein sehr bewussterer Umgang mit Sex ist. Mit dem, was ich mit mir machen lassen möchte und mit dem, was ich mit jemandem mache.
Ja, und ich würde behaupten, dass die Kommunikation dabei vorher, danach, währenddessen und so weiter besser ist, als also wenn man da irgendeiner Frau richtig hart in den Mund fickt, wenn man das jetzt mal so sagt. Ist bewusster. Ich glaube, ich würde das davon abgrenzen. Das heißt nicht, dass das, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass ein sehr, sehr harter Blowjob sozusagen immer eine Unterdrückung ist oder so. Das will ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Nur die Normalisierung davon in Pornografie und in vielen Schlafzimmern.
Ich spähe ab und an mal noch so ein bisschen den Abschnitt vom Text rein, die wir noch nicht besprochen hatten, die ich interessant fand. Und zwar ging es dann noch direkt unter dem Zitat über die Erotisierung der Unterordnung der Frau. Wird dann auch nochmal besprochen, warum finden das Männer so wichtig, oder warum könnten es Männer so wichtig finden, die Frauen sexuell zu kontrollieren?
Warum Männer das so wichtig finden, Frauen sexuell zu kontrollieren?
Ja, im Sinne von, das heißt ja definitiv Unterordnung, heißt ja auch von auf meiner Partnerin gewisse Kontrolle.
Ja.
Und Kontrolle auch wie gefickt wird und also der also
wenn wir jetzt wieder im Hinterkopf behalten, dass der Text aus den 80ern ist.
Ja. Und da fand ich, es geht dann weiter, sie schreiben nämlich dann, dass Männer vermutlich keine Angst haben, dass Frauen über sie herfallen würden, dass Frauen eine unersittliche, also ist das unersittliche Lust? Eine unersittlich ist ein Wort. Ist unersittlich ein Wort? Eine unstillbare Lust. Ja. Dass Frauen eine unstillbare Lust hätten und Männer müssten... Unersättliche. Unersättliche. Danke. Männer müssten sich davor schützen, dass Frauen ja so geil wären. Nee, sie meinen nämlich, dass es auf jeden Fall nicht der Fall ist. Nicht das, warum Männer Frauen sexuell kontrollieren oder das Gefühl haben, sie müssten das, sondern weil aus der Angst vor Männern, dass Frauen sonst einfach, also Männer einerlei wären. Indifferent haben sie es genannt. Indifferent men. Dass es das die Angst wäre.
Weil das ihnen sonst egal ist.
Ja, das, also die Größe, also die Angst ist, also Männer sagen, wir müssen Frauen kontrollieren sexuell.
Sie sonst nicht ficken wollen.
Und sie können, denen könnte es ja sonst egal sein, ob sie mit uns ficken wollen oder nicht.
Also üben wir einfach Macht und ja, Macht und Kontrolle aus, damit, also wir die quasi bei Fuß halten.
Genau, und also der Text ist sehr...
sehr feministisch.
Ich wollte sagen, sehr pro-lesbisch.
Okay.
Und das, also und geht da nicht nur auf lesbisch sein. Ich muss dazu sagen, ich habe
hier... Der von Judith Butler?
Nee, es ist der von... Ich habe es von Adrian Rich. Okay. Ist nicht Judith Butler. Wo ich den noch fertig lesen wollte. Ending Gender Difference? Irgendwas in der Richtung.
Ending Gender...
Auf jeden Fall redet sie da auch vom Lesbian Continuum, wo es dann um... Und Lesbian Existence. Und es geht halt vielmehr... Also es geht auch darum, dass man als lesbisch auch Beziehungen auffassen kann, die nicht sexuell sind. Also auch die Beziehung von, keine Ahnung...
Mutter und Tochter.
Aber auch, ich glaube, da wird auch sowas geschrieben wie... keine Ahnung, junge Mutter und Krankenschwester. Also wirklich so diese ganze weibliche Community.
Aber ich
dieses
muss jetzt,
Sorgen und also ja, Sorgen und umsorgt werden.
Viele weibliche Beziehungen, wenn man die sich anguckt, haben auch, also ich möchte nicht, ich meine nicht sexuell wirklich, ich meine nicht tatsächlich sexuell.
Das finde ich, ich finde auch das nett, dass man mal lesbisch als nicht sexuell aufgreift, weil das würde vielen Leuten die Augen öffnen.
Viele Beziehungen, wenn man wirklich Frauen interagieren sieht und das ist irgendwas, wo einen der anderen hilft oder irgendwie sie unterstützt oder so, das hat immer so ein bisschen was Lesbisches in der Interaktion. Aber das liegt daran, weil, soll ich das anständig in Worte fassen? Weil wenn man diesen sexuellen sexuelle Komponente von einer lesbischen Beziehung wegnimmt, hat das irgendwie was Fürsorglicheres, als wir das gewohnt sind von, weiß nicht, einer heterosexuellen Interaktion, würde ich jetzt mal... Das immer zwischen Frau und Mann.
Ja, auch, dass man, also ich weiß nicht, mittlerweile auch schon Witze darüber macht, weil ich weiß nicht, ich habe einen TikTok gesehen, weil das bei Hochzeiten teilweise Witze darüber gemacht werden. Du musst ja also geduldig mit deinem Mann sein, dass es der Frau gesagt wird.
Aber auch, also es gibt diesen TikTok-Trend, ich weiß nicht, für wen das Original davon ist. Irgendeine Komikerin hatte mal gesagt, dass sie, also sie, die Komikerin ist Lesbe und sie datet jetzt eine Frau oder ist mit einer Frau jetzt zusammen,
ach, das,
die vorher nur mit Männern zusammen ist. Und sie hat gesagt halt, also der Sinn der Sache ist, dass es so leicht ist, die Frau, die vorher nur Männer gedatet hat, glücklich zu machen oder, keine Ahnung, einfach also ein guter Partner für sie zu sein, weil die ganzen Männer quasi, die sie vorher gedatet haben, so scheiße waren. Soll jetzt nicht heißen, dass Männer scheiße sind, aber ich weiß nicht, der natürliche Umgang von zwei Frauen in einer Beziehung ist oft irgendwie fürsorglicher, weil das halt Frauen irgendwie mehr eingetrichtert wird als Männern.
Ja, ich fand, also noch kurze Sachen, glaube ich auch. Ich fand auch einen Abschnitt nett, wo sie über Sexual Harassment im Work, also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz reden, wo gesagt wurde, dass wenn eine Frau am Arbeitsplatz sexuell belästigt wird, also eine wirtschaftlich benachteiligte Frau, die dann einen Job findet und am Arbeitsplatz sexuell belästigt wird. Und entweder sie spielt dann mit und dann findet sie raus, dass das quasi Teil ihrer Qualifikation für den Job war, um eingestellt zu werden, was ich eine harte Aussage fand. Oder sie spielt nicht mit und wird dann als frigide und sexlos und als Lesbe abgestempelt, was ich sehr interessant fand, weil ich glaube, das passiert heute noch. Und
wenn sie dich nicht ficken will, dann muss sie ja lesbisch sein.
Und das, ich fand nämlich, das Interessante war auch, da wird ihr ja komplett sexuelle Autonomie entzogen, wenn man Frauen als Also da wird ja nicht gesagt, da wird ja gesagt, ah, du wolltest mich nicht ficken, das heißt, du stehst absolut nicht auf Männer und das heißt, das kann nicht meine Schuld sein und das heißt vermutlich, dass kein Mann dich fickt. Okay, verstanden.
Ja, aber kann ja nicht daran liegen, dass
du... Kein Mann oder niemand. Ja. Kein Mann oder niemand. Kann nichts anderes sein.
Aber zu dem Thema einstellen, aufgrund dieser Qualifikation, jemand, den ich persönlich kenne, der im Bankenwesen arbeitet, hat erzählt, dass sie jetzt gerade einen Schub haben an Leuten, die sie neu einstellen. Unter anderem eine Frau, und die ist nicht so qualifiziert wie die Männer, aber sie brauchen ja auch jemanden für die Beautification of the Office.
Das ist hart.
Ja, fand ich auch. Das ist nicht in Ordnung. Also, offensichtlich nicht.
Und dann gab es noch einen netten Abschnitt, wo darüber geredet wird, wenn Sexualität erwacht quasi in Jungs und Mädchen, dann wird ganz schnell eingetrichtert, dass Sexualität ja von Männern aus, also von den Jungs ausgeht und dass Mädchen sich davor schützen müssen. Dass Jungs quasi die Halter sind von sexuellem Bedürfnis, sexuellem Verlangen.
Ich erinnere mich auch noch so in der Grundschule, wenn ihnen erzählt wird, naja, man soll ja dann schon, man verhält sich dann gut, so wie die Jungs das mögen, und dann küssen die einen dann vielleicht. Aber man kann davon nicht zu viele Jungs küssen, weil sonst wollen einem andere Jungs nicht mehr küssen.
Und das war auch
Teil. Also wir hatten schon Slut-Shaming in der Grundschule.
Ist auch Teil von dem Text übrigens auch, dass also schon seit jungen Jahren Mädchen besonders indoktriniert werden in das soziale Konstrukt von Liebe. Liebe, wie wir es auch verstehen. Und Liebe ist heterosexuell und Liebe ist Mann und Frau. Und ein Mädchen wartet auf den Prinzen. Ein Mädchen sucht ihn sich nicht selber. Und er wird erscheinen und er wird sie einfach aus allem rausholen, was sie gerade macht. Es wird auch übrigens, es gab auch noch einen Satz über dass Frauen ja oft gerne sich in eine Ehe flüchten als Schutz oder als erhofften Schutz vor entweder anderen schlechteren Männern oder halt auch aus Schutz vor ökonomischen Konsequenzen. Also ja, mittlerweile ist das zum Glück anders, weil Frauen selber auch Jobs finden. Wenn wir in Zeiten zurückgehen würden, bevor das wirklich der Fall war und Frauen schlecht arbeiten konnten, ja, klar sieht dann eine Ehe definitiv attraktiver aus, wenn du Geld bekommen kannst, auch wenn deine Familie sich das nicht leisten kann, dich zu ernähren. Wenn ich es mal sagen würde, es gibt doch deshalb teilweise ein paar, also wo man jetzt mittlerweile weiß, ach, die waren lesbisch, die ein bisschen mehr Geld hatten, die sich es leisten konnten, keinen Mann zu haben. Also auch
Frauen, meinst du?
Ja, ja.
Ja, ganz ganz viele Journalisten, also so alte Schulen-Journalistinnen, die aus ehemaligen Adelsfamilien kommen oder ja, also so diese typischen gutbürgerlichen Familien. Sozusagen.
Ah, und was auch noch angesprochen.
Dieser Rang an Journalistin, die also jetzt auch Bücher veröffentlicht haben und so weiter, da hast du dann einen Wikipedia-Artikel zu denen, und wenn du die durchgehst und denkst, da ist nie irgendeine Form von Lebenspartner, männlich, weiblich oder was auch, wirklich nichts erwähnt. Das sind diese typischen starken Frauen. Ich rede darüber seltsam, wenn meine Mutter über sowas immer seltsam redet, was einem ganz andere Rätsel aufgibt. Und ja, also diese Wikipedia-Artikel, wo du mit Thema was erwähnt, was ist denn mit der unter Privatleben, ist dann sowas wie, dann ist sie dorthin gezogen, da hatte sie dann einen Garten. Ja.
Wer war denn in dem Garten? Was waren die häufigen
Besucher? Da frage ich mich, wer dort noch gewohnt hat.
Dann wird noch ganz nett drüber geredet, dass Männer und Frauen ja auch von jungen Jahren eingetrichtert bekommen, dass der männliche Sexdrive, das männliche Sexualverlangen, sobald das einmal ausgelöst wurde, das kann nicht gestoppt werden. Und also das wird als ganz normal angesehen, dass, da muss man dann halt mit umgehen, ne? Das ist dann einfach die Erklärung für alles. Der war dann geil und das...
Und dann war das so.
Dann war das so.
Und man muss das ja immer verstehen, besonders bei jungen Männern, wenn die noch so ganz im Saft stehen. Ich finde es übrigens so eine widerliche Redewendung.
Und, ja. Hier wird noch kurz auf eheliche Vergewaltigung eingegangen. Aber sie sagen quasi, dass Männer sich deshalb in so einem Stand von Arrested Sexual Development befinden, mit dem Frauen umgehen müssen.
Okay. Ist die innereheliche Vergewaltigung in Deutschland nicht erst seit 2003 oder irgend sowas illegal? War da nicht was?
Da war irgendwas wirklich sehr erschütterndes.
Ganz Schlimmes.
Aber ich meine, die hat den ja geheiratet, die musste ihn dann ja einmal gewollt haben. Wenn du jemanden einmal willst, dann willst du
ihn. Ja, so funktioniert doch Consent, denn er wird einmal erteilt und kann nicht mehr entzogen werden. Das ist auch, wenn du mit jemandem auf ein Date gehst und also mit dem, keine Ahnung, Pokeball essen gehst, dann musst du danach auch schön die Beine und den Mund aufmachen.
Auch teilweise, dass du jemanden auf jeden Fall, also sobald einmal zumindest mit dir auf Tinder gematcht hast,
Muss dann schon gefickt werden.
Naja, zumindest geschrieben, und sobald geschrieben wird, dann, also...
Hast du ja offensichtlich ein Interesse und dann musst du schon die Beine aufmachen.
Und Interesse kann ja nicht einfach verschwinden, außer du hast jemand anderen kennengelernt, das ist different.
Vielleicht. Ein anderer Mann, der dich dann will.
Und es wird nochmal drüber geredet, dass Männer als quasi Kolonisator von Frauen, der Frauen einnimmt, weil Frauen Männer über sich selbst, also über Frauen stellen, auch sich selbst, dieser besondere Status, den Mann einnimmt oder einnehmen, also gesellschaftlich einnehmen soll vor einer Frau, dass du dich um deinen Husband kümmerst, also um deinen Ehemann, ist schon crazy, oder?
Das aber das finde ich auch, also selbst wenn wir jetzt zwei ein Paar haben und er und sie beide arbeiten 40 Stunden in der Woche, von ihr wird trotzdem irgendwo unterbewusst mehr erwartet, dass sie auch den Haushalt macht.
Klar.
Also nicht, dass das immer so ist, aber auch selbst ich, unterbewusst, habe ich mir das Gefühl, ich muss ja auch schon noch, also das hier alles dann machen. Das ist so in einem drinne.
Es geht halt viel darum, dass Frauen quasi so oft so sehr eingetrichtert wird von unterschiedlichen gesellschaftlichen Polen, wie wichtig Männer sind und wie wichtig es ist, einen Mann zu haben und wie wichtig es ist, attraktiv zu sein für Männer, dass Frauen sich gar nicht so sehr fragen, was da eigentlich mit Frauen ist und warum, dass quasi eine Frau darauf getrimmt wird, irgendwann ihre gesellschaftlichen Beziehungen zu ihren Freundinnen oder zu anderen Frauen in ihrem Leben beiseite zu stellen oder unterzuordnen, unter Männer oder einen Mann. Und deshalb quasi, also ich finde das, und das wird, glaube ich, so grob als Theorie auch genommen, warum deshalb viele Frauen auch nicht erkennen, dass sie fähig sind, lesbische Gefühle zu entwickeln. Und ich sage nicht, dass Frauen Lesben sind. Da wird doch dieser nette Text erwähnt, aber nicht, ich glaube zumindest, der Text war das, erwähnt, aber nicht fertig diskutiert. Es gibt so ein nettes Zitat, wo man sagt, in einem Patriarchat, oder war das, wenn in einer heteronormativen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, wo Heterosexualität
die Norm ist,
dass jeder Sex immer eine Vergewaltigung sein muss, weil eine Frau hat ja nicht die volle Freiheit, sich zu entscheiden für den Sex, da ja auch dass ja auch gesellschaftlich gemahnt wird, wenn sie mit einer Frau zusammen wäre und so weiter.
Das Ganze war sehr komplex. War doch massiv komplexer.
Ja, ist jetzt sehr runtergebrochen. Das ist auch eine sehr gewagte These für Aufsehen. Das ist wie dieser Text How to Bring Your Kids Up Gay, wo es nicht darum geht, wie du deine Kinder wirklich gay machst, sondern da ist jemand, die Autorin war es bewusst, dass Leute denken, es gibt eine gay Agenda, wo also Gays ihre Kinder gay großziehen wollen, und hat deshalb den Text so genannt. Deswegen auch die überspitzte These. Aber eine interessante These, sich mal anzugucken.
Den Text mal zu lesen und dann mal das ein bisschen mit jemandem durchzudiskutieren, weil, ich weiß nicht, da fallen einem noch mal einige Sachen auf, die einem sonst nicht so bewusst sind, besonders weil das halt so überspitzt dargestellt ist.
Auch einfach mal zur Reflexion.
Ja. Ich würde noch was ansprechen. Ich habe letztens auf Instagram eine Story von Jules Vogel gesehen, die lebt in einer polyamorös? Ja, whatever. Also ich wollte sagen, Poly-Beziehung, es ist keine Poly-Beziehung. Also es ist eine offene Beziehung. Anyway. Also sie hat einen Freund und sie lebt in einer offenen Beziehung mit dem Freund. Und sie hat angesprochen, dass oft, wenn sie quasi, also wenn sie irgendwo feiern ist oder so, oder auch Leute die im Bekanntenkreis, wenn sie dann jemanden Neues dabei ist, den anzufangen zu daten, hat der Typ oft ein Problem damit, also nicht ihr Freund, sondern der andere Kerl, ein Problem damit, weil er, weil sie ja einen Freund hat. Obwohl die eine offene Beziehung sind, und das wissen sie, und der Freund also weiß das auch offensichtlich, und aber sie sagen, nee, das geht nicht, weil also sie ist ja mit ihrem Freund zusammen, es geht nicht darum, also denen geht es nicht darum, dass sie das möchte, oder auch, also sie brauchen irgendwie, wenn da der andere Kerl da ist, dann geht das nicht, so Bro-Code-mäßig. Und es ist problematisch unter dem Aspekt, dass es eigentlich ja egal sein sollte, weil also bei Frauen ist es nicht so ein Thema, aber wenn Männer können da nicht oder wollen da nicht, weil sie dem, weil das quasi, weil die Zustimmung der Frau reicht so ein bisschen nicht. Also sie brauchen irgendwie die Zustimmung von dem Kerl, und das ist seltsam. Es ist so ein bisschen.
Ja, aber und auch dann wird ja teilweise auch in dem Fall, hieß es ja auch, der Kerl fände das in Ordnung. Da ist ja theoretisch die.
Ja, die sind so bekannt in der offenen Beziehung, das ist.
Nee, aber dann heißt das ja auch, erstens stellt es ja den Lebensstil in Frage und die Eigenständigkeit des Mannes und von der Frau. Also nee, ja. Überhaupt, aber von der Frau natürlich sowieso zu sagen, die Frau kann das ja nicht, also.
Sie das ja, jetzt möchte, das zählt nicht.
Ist ja egal, wir müssen ja erst den Mann fragen.
Ja.
Und den Mann kann man auch in Frage stellen, weil der will das bestimmt eigentlich nicht, der will das nur nicht sagen.
Ja. Aber was auch so ein bisschen dazu gehört, ist, wenn man als Frau irgendwie feiern ist abends oder so, und dann wird man von einem Kerl angegraben und dann sagt man, nee, danke, nicht so Lust. Und das kann man ganz oft sagen und es wird nicht so richtig akzeptiert. Aber wenn du dann sagst, ah nee, ich habe einen Freund, dann ist es, läuft das massiv besser, weil dann ist da ja ein Kerl und der möchte das offensichtlich nicht und dann zählt das. Aber meine eigene quasi Aussage, ich möchte das nicht, ist nicht legitim genug. Das heißt jetzt nicht, dass das immer stimmt, aber.
Nee, aber es kommt schon gelegentlich vor, dass Nein nicht Nein heißt, aber Nein Nein heißt, sobald da jemand anderes Revier also ergriffen hat.
Ja.
Was interessant ist, weil das ja auch wiederum also nur als Beobachtung ja quasi heißen würde, dass definitiv auch, naja, Männer auf Männer hören, da Frauen untergeordnet sind. Im Sinne von, wenn, naja.
Es reicht nicht, dass man selbst sagt, man möchte nicht. Man braucht dann also einen Mann, dem man schon zugeordnet ist. Und wenn, dann hat sich das sozusagen. Und dann verfügt ja schon jemand über mich. Also zum Glück habe ich dich. Vielleicht kannst du also als Third Party über mich verfügen. Ich habe ja sonst keinen Mann, der über mich verfügt.
Aber das ist ja auch das Verrückte an Zeiten früher, wo du als Frau brauchtest du entweder einen Mann
oder deinen Vater.
Ja, aber wenn beide tot sind, kann das nicht auch teilweise ein Bekannter machen?
Ja, oder du wurdest geschandt.
Ja. Also, es gibt ja definitiv eine sehr lange Tradition,
Frauen zu unterdrücken.
Ich wollte sagen, Heterosexualität zu predigen. Und Heterosexualität zu predigen heißt irgendwo Frauen zu unterdrücken. Es heißt auch irgendwo Männer zu unterdrücken, aber in halt anderen, auf eine andere Art. Also ich finde.
Es heißt Menschen zu unterdrücken.
Ja, ich finde, aber ich meine, Patriarchat, nur damit wir nicht immer, also nur von Frauen reden die ganze Zeit, ein Patriarchat schränkt Männer natürlich auch ein in ihrer ihrer freien Entfaltung und was für eine Art von Mann sie sein wollen und wie man auch einen Mann als Mann versteht, das ist ja keine Frage. Dass da nur eine Partei mehr Recht hat als die andere, heißt ja nicht, dass es für Männer komplett toll ist.
Nee.
Aber das heißt auch wiederum nicht, dass man da nicht was ändern sollte.
Du bist zwar auch nicht ganz frei, aber du bist frei aus einer mächtigeren Position.
Das heißt halt quasi, hey, würden nicht beide Parteien davon profitieren, ja. Wenn man,
ein weniger strenges, stereotypes Rollenbild predigt.
Ja.
Ab Geburt. Ist so.
Ja.
Kinderspielzeug wird schon sexualisiert.
Kinder werden schon sexualisiert.
Ja. Also ich finde diese kleinen Outfits, die man manchmal Mädchen anzieht, ich finde die schlimm. Also Babys, die können ja nicht, die bewegen sich ja nicht. Tut mir leid, ich habe schon nuttig aussehende Babys gesehen. Ja, es ist so. Muss das sein? Manche auch schminken ihre kleinen Babys.
Ich wollte sagen, schlimm. Ohrlöcher.
Ich finde Ohrlöcher auch schlimm. Ich weiß, das ist also im mediterranen Bereich sehr normal. Aber ich finde Ohrlöcher bei Babys gehören nämlich hin. Es tut mir leid. Das ist jetzt meine Meinung, aber okay. Aber ich finde schlimmer, wirklich Make-up bei Babys. Was soll denn das?
Ich glaube, ich muss meine Haare mal wieder waschen. Ich habe Schuppen.
Okay.
Das ist nicht so schön.
Du kannst mal ein festes Shampoo benutzen.
Ich kann es probieren. Es schneit hier gerade so ein bisschen dadurch.
Ist eklig, was du auf dem Sofa machst.
Ich hab, ja, du ich wollte heute
Morgen nicht. Einige ekelhafte Angewohnheiten auf dem Jeder. Sofa. Wie zum Beispiel eine Fußnagelhaut hier abzuziehen.
Jetzt das machst du auch. Du machst das nur auf dem Handtuch.
Ja, aber dann, also, entferne ich das Handtuch danach. Also mit, ich mache das falte Handtuch so schön zusammen.
Dein und
dann
Fußstaub rieselt trotzdem hier überall rum. Das kannst du mir nicht erzählen. Deswegen saugen wir das Sofa auch wöchentlich. Also und wegen dem Hund, aber auch deshalb.
Sure. Mein Fußstaub.
Also. Ja.
Also ich habe auch noch andere Sachen.
Ah, okay, gut. Nee, dann gerne. Also.
Weil, also, so, ich habe.
Ich dachte schon, das wird heute kurz, irgendwie bei einer halben Stunde.
Das wäre crazy. Wir haben uns kurz gehalten, wie kann das sein? Also, ich lese nicht. Ich höre zurzeit Untamed von Glennon Doyle.
Kennt man den?
Sie?
Kennt man den?
Sie?
Kennt man die?
Ja, also, sie hat vorher schon zwei Bücher geschrieben.
Welche?
Love Warrior, glaube ich, und noch irgendwas, aber es ist recht interessant, weil ihre ursprünglichen Bücher sind quasi aus einer Zeit, da hat sie noch in einer Beziehung mit ihrem Ehemann gelebt, in der sie quasi auch sehr christlich geprägt irgendwo, also die Ehe verteidigt hat und sich daran festgehalten hat, dass das so sein soll und so weiter. Und während sie, ich glaube, ihr zweites Buch promotet hat, hat sie während der Booktour Abby Wambach kennengelernt, die auch ihr Buch promotet hat. Und ist, sagt sie, irgendwas eigen erzählt. Und es ist auch in dem Buch, wird das behandelt, so ein bisschen auf, so verliebt auf den ersten Blick mäßig, die beiden waren das. Abby Wambach, ich weiß nicht, ob das ihr was sagt, das war eine, the main lesbian. Unter und anderem war die, ich glaube, ehemalige Torwärtin des amerikanischen Fußballteams. Aber, also die hat mehrere Bücher schon geschrieben und so weiter. Die ist auf vielen lesbischen Podcasts immer unterwegs in den USA.
Bücher zu schreiben ist auch so ein Lesbian Dream. Ist wie ein Café.
Ja.
Oder eine Bar.
Mhm.
Oder so eine roughere Bar.
Ja.
So eine Charakterbar.
Ja, so ein bisschen. So beautiful gay place.
Was ist der Gay Man Dream? Geld. Geld und Jugend.
Ja, Jugend. Was habt ihr denn so sehr mit Jugend?
Also nicht, ich würde jetzt mal sagen,
wenn man seine Jugend nicht richtig leben konnte, möchte man sie aufrechterhalten, damit man sie möglichst lange gay leben kann?
Erstmal das. Ich glaube, es ist eine man hat quasi ein zweites, eine nicht endende Pubertät auf einem gewissen Level. Weil was wird denn also in der Gay-Welt richtig hoch angesetzt? Ficken. Geld. Und wirklich Kleidung, also Sachen, wie man Geld ausdrückt, ist wirklich sehr irgendwo
Konsum.
Konsum ist sehr, und das sind alles Sachen, die Teenager geil finden.
Ja.
Auch dieses Rumgehure, also nicht, dass das schlecht wäre, aber dass das dieses, wer fickt wen, wer hat wen gefickt, und auch dieses ganze,
wer fickt wie oft,
auch wer,
wie lange
wen. Wer fand Sex mit wem gut und ja, wer mit wem nicht, ist auch sehr wichtig.
Gab es da nicht mal eine App für?
Keine Ahnung, aber dieses so, ich hatte mit dem Sex und er fand's gut, aber ich fand's nicht gut. Düdüm, ist so ein.
Und damit habe ich gewonnen.
Ja, das ist auch dieses Gewinnen. Das ist sehr viel, finde ich, als hätte man Teenager-Mädchen genommen und einfach diesen
Fotzigkeitsregler ein bisschen hochgedreht.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass, ich meine, es gibt
keinen. Sexuell freier gemacht.
Nee, es gibt aber auch, ich glaube, es gibt halt auch nicht genug Rollenbilder, glaube ich, teilweise für Gays. Mhm. Und dementsprechend, naja.
Es gibt Nuttig und dann gibt es so ein bisschen den dicken, langweiligen Freund, der so ein bisschen nett ist, aber
Der nicht nuttig sein kann, weil er nicht den Körper dafür nicht hat.
Ja, genau.
Und dann hast du halt das Problem da. Hast halt dann nicht, dass es so tolle Männerrollenbilder generell geben würde, nebenbei.
Ja.
Also ich finde auch, also
es gibt nicht so gute Menschenrollenbilder.
Nee, mir fehlt auch die Feminismusbewegung für den Mann auf eine Art, die ich mag. Also ich hätte wirklich gerne Nee, Männer, ich hätte gerne eine Sache, wo über gesundes emotionales Verhalten gesprochen wird. Nicht diese Leute, die sagen...
Gesunder Selbstwert.
Ja, auch über Gefühle reden können. Männer sind stark, wenn sie über Gefühle reden können. Auch, ich hätte auch gerne...
Gefühle reflektieren können.
Ein Body-Positivity-Movement für Männer. Auch ein Penis-Positivity-Movement. Männer brauchen das. Die müssen sich alle mal ihre Penisse angucken und sowas sagen wie, ich bin schön, ich finde schön. So eine Seite ausfüllen,
ja.
Mein Penis hat, mein Penis kann. Ich liebe meinen Penis, weil.
Also jetzt aus
vielleicht Liebesbriefe an ihren Penis schreiben. Das wäre doch was für Männer.
Das ist schön, das ist ein schönes Seminar. Oder? Ich würde deinen Vater gerne anmelden.
Ja, auch mit so netten Spiegelchen.
Ja, so einen kleinen Handspiegel
kannst du. Wir können das auch wirklich, wenn es sein muss, können wir das alles maskulin machen. Dann ist das halt, sind das halt schwarze Möbel, so dunklere Beleuchtung.
Bisschen rougher, aber.
Wie so eine Tom Ford-Werbung.
Ja, aber ich finde, es fängt so ein bisschen rougher an und dann werden die so ein bisschen warm und dann können die sich ein bisschen mehr öffnen.
Ja.
Was die richten, Aromaölmix und dann klappt das schon.
So ein männlicher Aromaölmix. Trotzdem ja, nett, aber.
So ein bisschen auch Sandholz und so weiter.
Sandholz?
Ja.
Ist das nicht Sandelholz? Sand? Sand?
Zedern, ach, whatever. Sandholz. Nee, nicht Sandholz.
Sanddorn.
Süßholz, meine ich.
Ja, Süßholz und...
Süßholz, ja. Meine ich.
Schön.
Süßholz, hätte ich gerne in dem Mix drin. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Okay, aber ich finde tatsächlich, auch wenn, also auf der weiblichen Perspektive ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, wo wir müssen jetzt Männern Empathie geben, damit die ihre Männerrechte-Bewegung quasi haben können. Aber wenn man darüber nachdenkt... ist recht viel irgendwo auf Selbstwert dabei zurückzuführen. Und wenn Männer ein bisschen mehr beruhigt werden in ihrer Maskulinität, da nicht so angegriffen werden, werden viele Sachen leichter.
Auch muss man dazu sagen, wenn Männer nicht so viele Angriffspunkte hätten. Ich finde, das ist ja nicht mal, ich finde, mein Problem ist ja wirklich nicht mal, dass Männer sich, also klar auch, dass Männer sich zu schnell angegriffen fühlen, aber das liegt auch daran, dass es so viele Angriffspunkte gibt. Wenn du Maskulinität an so blöden Sachen festmachst, dann fühlt sich jemand in seiner Maskulinität natürlich auch sehr schön angegriffen. Das heißt, wir bräuchten ein besseres Rollenbild von Maskulinität, damit das gar nicht erst passiert. Das ist halt das Problem. Also ich finde es sehr schwierig, Männern zu sagen, reg dich doch mal ab.
Ja, aber das liegt daran, dass das sind Sachen, die sollten einfach kein Thema sein.
Ja, aber ich finde, das ist die neue Form, finde ich, Männer zu generalisieren, ist irgendwie den Aggressionen konstant zu unterstellen, so wie man Frauen früher Hysterie unterstellt hat.
Ja.
Findest du eine, also nicht, dass das nicht
und, ja,
unterschiedliche würde, Ebenen waren.
Würde auch mitgehen, dass bei vielen Männern da sehr viel Aggression sich zeigt, aber die Herkunft der Aggression ist irgendwo... ein verletzter Selbstwert eigentlich.
Ja, und ich würde gerne...
Frauen werden halt dann hysterisch und traurig oder leise.
Ich würde gerne mehr wegen der Ursache machen und nicht so viel wegen der Symptomatik.
Ja. Ja, aber du kriegst... Also Symptombekämpfung ist eh nicht so hilfreich langfristig.
Ja, zurück zu der Buchautorin, was auch immer da passiert.
Zurück zu Glennon Doyle. Hau raus. Ja, sie hat ihr Buch geschrieben. Und ich... will da bei vielen Sachen kann ich nicht mit, also was bei vielen Sachen, also einige Sachen kann ich nicht so mitgehen und dann muss ich so ein bisschen mich quasi zwingen, das weiterzuhören, weil das ist nicht esoterisch, ist es nicht, aber es ist sehr emotional, nennen wir es mal emotional. Aber es sind viele sehr valide Punkte, die sie aufgreift. Und ich wollte zumindest über, wir können das mal ein bisschen anfangen, über Sachen, die ich mir dazu rausgeschrieben habe, sprechen. Also einmal erzählt sie von der Therapie, die sie gemacht hat mit ihrem Mann, als sie noch mit ihm zusammen war, um die Ehe zu retten quasi. Und sie hatten auch einzelne Sitzungen. In der Einzelsitzung hat sie dann darüber gesprochen mit der Therapeutin, dass also der Sex mit ihrem Mann für sie unerträglich ist. Vorher konnte sie sich immer gedanklich flüchten, also sie konnte quasi das über sich ergehen lassen, hat sich gedanklich von sich getrennt und ist so ein bisschen aus ihrem Körper raus und
das kennst du
ja. Hat sich disassoziiert, ja. Und das kann sie jetzt aber nicht mehr. Jetzt lässt ihr Geist das nicht mehr zu. Also sie kann nicht entfliehen und deswegen kann sie das jetzt nicht mehr aushalten. Und
das klingt wirklich furchtbar.
Ja, also in der Ehe
ist es... auch der Gedanke gefangen in deinem eigenen Körper, aber auch wenn dein eigener Körper... Das, also wirklich, wenn dein Geist es nicht mehr mitmacht, das ist ja eh schon eine Qual irgendwo, dass du das machen musst, zu dissoziieren musst, damit dich jemand penetrieren kann, damit du in deiner heterosexuellen Rolle sein kannst. Aber dann auch noch zu sagen, mein Problem ist, dass es nicht mehr geht, finde ich dann auch noch mal schlimmer.
also dieser Mechanismus greift nicht mehr, der eigentlich schon nicht greifen sollte, weil der sollte nicht nötig sein.
Ja.
So, und die Therapeutin hat dann einen grandiosen Vorschlag für sie. Und zwar, viele Frauen würden es dann einfacher finden, einfach Blowjobs zu geben.
Das ist behindert. Also ich glaube, dass das einfacher ist. Ich würde ehrlich gesagt, also Handjobs bevorzugen, denke ich. Also als Frau dann. Auch ein guter Handjob kriegt eine Person, also dann kann man schon...
Ich glaube, das reicht dann aber dem Ehemann nicht, würde ich behaupten.
Ach, der soll sich damit zufrieden fühlen.
Ja, aber so funktioniert das ja leider nicht. Das ist ja das Problem in dieser Situation.
Ich würde das dann teilweise so Bondage-mäßig einbauen.
Ich glaube, das ist dafür eine zu rigide Ehe.
Ja, nee, aber ich würde ihn dann einfach also ans Bett fesseln, Arme und Beine, dass er sich nicht so viel bewegen kann. Dann dutscht er mich nicht so sehr an. Die eine Augenbinde aufziehen, damit ich nicht lächeln muss, damit ich meine Fresse nicht kontrollieren muss. Weil das klingt nach sehr viel. Also emotionale Arbeit ist sehr viel Arbeit. Und ich will das nicht machen müssen und dann auch nicht so tun, als würde ich es wollen.
Ja, das mit der Augenbinde bei vielen, also ist oft das Problem, dass viele Männer in meiner Erfahrung sind zu visuell.
Wirklich, dann ziehe ich dem, keine Ahnung, dann hole ich mir ein Oculus Rift, auf dem er Porn gucken kann. Dann guckt er sich Pornos an, während ich das mache, dann geht es schnell. Wirklich, kannst du das auch in deinen Terminkalender schedulen und so weiter?
Viel schlimmer, dass also man tatsächlich darüber diskutieren muss, was sie denn machen kann, damit also er da weiter sexuell...
Nein, warte. Ich weiß. Und dann packt sie einfach auf seinen Penis dieses automatisch jemanden runterholende Gerät und dann kann sie auf den Raum verlassen. Lässt ihn da mal für so ein paar Stunden und geht dann.
Ja. Aber ich finde, also der therapeutische Rat ist einfach also schlimm.
Bescheuert.
Das geht nicht, das kannst du also auch in der also nee, das ist nicht in Ordnung. Aber gut.
Fand sie das denn auch bescheuert in dem Buch? Oder hat sie sich gedacht, guter Tipp, ich probiere das?
Nein, sie fand es auch schlimm.
Okay. Ist auch unerträglich. Ich kann mir das nicht vorstellen, mich selbst vergewaltigen zu müssen.
Ich finde aber, ich weiß nicht, ob ich penetrieren, also da sie sich ja geistig nicht mehr flüchten kann, also wenn ich disassoziieren kann, finde ich penetriert werden besser, weil dabei kann ich besser disassoziieren.
Muss ja weniger aktiv
tun. Genau, aber also, oh, ich glaube, ich könnte das nicht.
Nee, tut mir leid, du weißt selber, dass du dem eigentlich nicht zustimmst und machst es. Natürlich ist es nicht rechtlich Vergewaltigung, aber du vergewaltigst dich selbst. Also, irgendwo.
Diese Situation dieser Ehe, in der man nicht sein möchte, ist halt eine Vergewaltigung.
Nee, ist ja nicht, dass du da wirklich tatsächlich eine komplett... Das ist der Punkt, den wir vorhin meinten. Du hast ja nicht eine komplett freie Entscheidungsmöglichkeit in deiner Ehe zu sagen, nee, ich will jetzt keinen Sex haben. Außer du möchtest erklären, warum. Und vielleicht möchtest du nicht erklären, warum, und das ist dein Problem.
Ja.
Hätte ich jetzt mal spontan gesagt, ich habe das nicht gelesen oder mich damit befasst.
Mhm.
Aber...
Ja. Was dann wieder auf Kommunikation zurückzuführen ist. Und wenn man über Jahre nie gut kommuniziert und nie ehrlich kommuniziert, dann wird es schwer, das plötzlich zu tun.
Ja, und wenn ein Mann zu christlich ist von einer Affäre, um dich einfach zu verlassen.
Er hat sie dann betrogen.
Ah, ich hätte angefangen
viele Sachen... Also deswegen sind sie in Therapy, weil er sie
betrogen hat. Ich hätte angefangen viele Sachen mit Bohnen zu essen abends. Jetzt nicht.
Lieber nicht.
Let's try, you know.
Und dann eine andere Situation aus dem Buch, die ich auch schön fand. Sie spricht davon, dass ihre Tochter mit Freundin und ein paar Jungs sind ich weiß nicht mehr genau, wo das stattfindet. Aber es ist eine Gruppe von kleinen Mädchen und kleinen Jungs, die gucken Fernsehen. Die Mädchen sitzen zusammen und die Jungs gucken irgendwo einen Film. Und dann kommt sie rein und fragt, ob die einen Snack möchten, ob sie hungrig sind. Und die Jungs sagen von sich aus ja. Und die Mädchen gucken sich alle untereinander an, machen diese kleine Kommunikation, die Mädchen in solchen Situationen mit sich machen. Sie gucken also, was die anderen sagen und suchen quasi dieses eine Mädchen aus, das jetzt für die Gruppe antwortet. Und die sagt dann nein, danke. Und
erstens.
Ja.
Also... Ja, die Situation gibt's auch. Und zwar, wenn ich bei Freunden bin und ich kann was essen, ich muss nicht. Und dann gucke ich natürlich also die Person an, in dessen Haus ich bin, um zu gucken, ob sie das für
angemessen jetzt hält,
ihre Mutter einen Snack machen zu lassen. Weil ich finde auch, Mütter fragen teilweise, sie wollen das jetzt nicht unbedingt. Weil ich meine, du fragst teilweise aus Höflichkeit oder um eine gute Mutter zu sein. Das heißt nicht, dass du die Arbeit wirklich machen möchtest. Wenn niemand das für wirklich sinnig oder sinnvoll erachtet, dann muss das ja jetzt nicht passieren.
Hm.
Interessant, ne? Das spricht doch dafür, wie beschäftigt meine Eltern waren, als ich groß geworden bin. Dass man so sehr über einen Snack reflektiert, ob das jetzt nötig ist.
Ja, brauche ich den jetzt?
Brauche ich den? Muss das sein, dass du bei anderen Leuten auch davon ausgehst, müssen die das machen? Haben die Eltern nicht zu viel zu tun?
Ich fand Fuß kurz aus.
Kann ich das erwarten, dass mir jemand also einen Snack machen muss? Nee, und dann finde ich es aber, also dann würde ich kommuniziere ich auch mit Freunden, um dann festzustellen, ob das sein muss. Ich finde das sehr interessant. Also das fand das nicht interessant, weil ich denke dann immer, liegt es daran, dass ich viele weibliche Freunde hatte, als ich groß geworden bin? Oder auch, also einfach die Art und Weise, wie ich groß geworden bin. Ich frage mich dann wirklich, gibt es wirklich Jungs, die wirklich einfach sagen, ja, Snack, ja, das würde mich jetzt mal interessieren.
Ich kann also nur von Jungs, ich war in der Grundschule mit mehreren Jungs befreundet.
Ich würde übrigens für so Studien bezahlen, wenn ich so Fragen beantwortet haben könnte.
Ja.
Ich würde es, also so 25 Euro.
Für diese Frage jetzt.
Ich meine, die können ja, also diese ganzen Kinder einfach mal für so einen Tag in so einem Raum einsperren und unterschiedliche kurze Studien machen.
Also Studien mit Kindern sind recht schwierig durchzuführen, aber ja, rechtlich.
Rechtlich ist jetzt wieder so ein interessanter
Begriff. Forschungsethik
schon wieder. Ich meine schon inoffizielle Studien.
Ah, okay.
Es müssen ja nur also Kinder in einem Raum sein.
Also du möchtest jetzt ein paar Kinder in einem Raum einspähen und dann die Fragen zu verschieden. Ja, das ist okay. Ein schöner Raum, vielleicht möchtest du noch ein paar Welpen reinpacken und dann fragst du, ob sie einen Snack möchten.
Ich will das nicht persönlich machen, ich möchte aber, dass eine Firma für mich Studien macht zu Themen,
also, die mich interessieren. Also du möchtest eine Firma, die für dich Kinder in einen Raum einsperrt und die nach einem Snack fragt.
Also ich hätte gerne, die das auch mit Erwachsenen macht.
Ja.
Und vielleicht können die Eltern ihre Kinder mitnehmen. Und dann werden die einfach alle über so einen Tag betreut.
Also ein Familientrip quasi.
Ja, und hintergründlich werden noch so ein paar, also so Umfragen mit denen gemacht. Ich würde gerne einfach Umfragen machen können.
Okay. Ja, also der eigentliche Sinn von dieser Situation
war... Stell dir vor, du könntest 100 Leute befragen, wann immer du es möchtest.
Ja.
Ich fände das great. Auch 100 Leute ist jetzt nicht so gut, aber es ist trotzdem...
Keine gute Stichprobe, nee.
Nee, aber...
Ich hätte immer noch gerne... hätte ich jemanden, der mir ausrechnet, was eine tatsächlich unter wissenschaftlichen Standard eine repräsentative Stichprobe der Welt ist. Also wenn wir dann auch so Geschlecht, aber auch also Cis und Trans mit einnehmen, Intersex, auch Non-Binary und wenn wir Hautfarbe mit reinnehmen, wenn wir, weiß nicht, Religion mit reinnehmen, Alter, sexuelle Orientierung, wenn wir das alles wirklich mal tatsächlich statistisch abbilden würden. Ich wüsste gerne, wie groß diese Stichprobe sein müsste und wie die verteilt sein müsste. Und mit dieser Stichprobe würde ich dann gerne Umfragen durchführen.
Also,
ja.
Wenn wir 10.000 Leute befragen würden.
Ja.
Okay? Stell dir vor, du kriegst das Ergebnis von deiner Stichprobe direkt. Also wer teilgenommen hat, welches Alter, woher, Ethnizität, solche Sachen. Kannst du das alles sehen? Und du musst 100 Euro dafür zahlen pro Frage.
Ja.
Okay, dann würde ich, also, ich habe gerade einfach mal 100 durch 10.000 geteilt auf dem Taschenrechner. Weil ich würde ja die 100 Euro auf die, also auf die 10.000 Leute aufteilen.
Ja.
Und dann bekommt jede Person einen Cent.
Das ist ja nur eine Frage.
Ja, aber wenn du das an deinem Handy beantworten kannst für einen Cent, so kurz. Ja. Das also klingt wie nach einer guten App-Idee, wenn 10.000 Leute diese App haben.
Und vor allem, wenn also umso mehr Leute das mitmachen.
Ja, aber wenn die sagen, du kannst deine Stichprobe auch bestimmen, passt du auch an, wie viel du zahlen musst. Wenn du 100 Leute fragst, zahlst du dann offensichtlich weniger und zahlst du einen Euro. Aber das wäre praktisch. Wenn du eine Frage eingibst und die Leute können teilnehmen, das wäre great. Das würde ich machen. Ja. Das war riesiger, also... Ich meine, Leute sind ja auch gewohnt, ihre Daten herzugeben, also wen interessiert es. Also möchte jemand diese App-Idee jetzt kaufen, ist kein Problem. Wir können eine Prozentzahl aushandeln von dem Business. Schreibt es
einfach bei Instagram.
Ist wirklich kein Ding. Kann euch gehören. Wir können auch einen Namen entwickeln, wir können das designen, ist wirklich easy. Aber ich hätte es gerne.
Möchte es weitgehend nutzen.
Ist auch nicht
das. Wie bei vielen unserer
Ideen. Ich bin auch froh, wenn das jemand macht und ich kann das umsonst nutzen, aber ich fände es halt fair, dafür Geld zu bekommen als Ideenfinder. Ja.
Marktlücke.
Ja.
Okay, um jetzt wieder zu dieser Situation zu kommen von den Mädchen und den Jungs und dem Snack. Also ihre These ist, dass Mädchen nach außen gucken, um ihre Meinung zu bilden und Jungs nach innen. Und sie hat daraus dann für die weiteren Jahre oder für eine längere Zeit versucht, mehr nach innen zu gucken. Also bevor sie auch eine größere Entscheidung getroffen hat, hat sie aktiv nach innen geguckt und nicht nach außen, um tatsächlich eine Entscheidung, die für sie richtig ist, zu treffen.
Gucken Mädchen nach außen?
Oft, ja.
Ist ja behindert.
Ja, ja, sehr viel.
Warum würde ich das denn machen?
Nee, aber
das. Also ich verstehe, nach außen zu gucken, um zu gucken, ob meine Antwort, die ich eigentlich hätte, sozial akzeptabel ist. Mhm. Findest du das Anstand?
Nee, aber für so viele Entscheidungen. Was ziehe ich heute an?
Warum soll das denn jemand anderes entscheiden? Also warum sollte ich. Ja, ich verstehe das. Ich meine, klar, dass du soziale Faktoren damit reinrechnest, ist ja okay. Mhm. Sagst, was ziehe ich heute an? Und dich dann fragst, was können Leute dazu. Aber halt nicht auf diesem Level von.
Doch, aber ich würde sagen, man. Also erst auch. Das Hörbuch hat mich jetzt noch mal ein bisschen mehr darauf gebracht. Nicht, dass ich mir davor nicht schon bewusst war, dass man
als ich Frau tendenziell weniger... Ich sag nicht, dass es nicht so ist. Ich sag doch, dass ich es bescheuert finde, das zu tun.
Ja. Und wenn man dich kennt, weiß man, dass wenn du sagst, das ist bescheuert, das zu tun, ist es nicht, dass es abwertend gegenüber, also in dem Fall der Gruppe der Frauen ist so eine
Abwehr. Ich finde schlimm, dass du an den Punkt in der Gesellschaft kommst, wo dir beigebracht wird, dass du das zu machen hast, weil das ist offensichtlich blöd.
Ja.
Also das ist, also man kann ja auch blöd sein, ohne dass du, also das kann ja auch eine blöde Sache sein oder Situation, ohne dass es jemandes schuld ist.
Ja, aber also ich fand es irgendwie nochmal nett, darüber nachzudenken, in welchen Situationen, auch besonders, wenn man noch ein bisschen jünger war, man nicht so ganz selbstbestimmt war und seine Meinung, also sich tatsächlich nicht hingesetzt hat und mal kurz überlegt hat, was möchte ich eigentlich?
Welche denn zum Beispiel?
Also wirklich essensmäßig, ist es in der Grundschule, keine Ahnung, rückblickend habe ich gesagt, ja doch, das ist oft so. Wenn die anderen Mädchen jetzt nichts essen wollten und oft Mädchen wird das irgendwie beigebracht, nicht essen zu wollen? Das ist, dass sich so das gehört? Also unabhängig von mir, aber das ist teilweise so ein Ding.
Ich kenne das von wenn ich jetzt zurückdenke, auch also tatsächlich, wenn ich so ein bisschen an meine, oder wenn wir so ein bisschen an unsere Zeit als Kinderbetreuer auch denken, das haben wir auch, also du hast es 5 Jahre gemacht oder so und ich 2 grob, knapp.
Ja, stimmt, 2,5 Jahre.
Wir haben in der Kinderbetreuung von der Schule gearbeitet zusammen. Und da ist mir zumindest, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aufgefallen, dass Mädchen oft Entscheidungen als Gruppe treffen und Jungs irgendwo als Individuum, aber auch im Kopf mit ihrem Stand in der Gruppe, in ihrer Freundschaftsgruppe und mit dem Gedanken, nichts zu verpassen. Also ich kenne es teilweise, dass Jungs sagen, ich will jetzt was essen.
Ja.
Dann wollen sie was essen, dann gucken sie aber, niemand anderes will essen, dann denken sie sich, nee, ich bleib doch, weil ich will ja nicht das Fußballspiel verpassen oder so.
Ja.
Und bei Mädchen kenne ich eher, wollen wir jetzt schon essen? Und dann ist so ein, nö. Und auch teilweise, wenn ein Junge sehr hungrig ist, holt er sein Essen. Und frisst dann halt neben dem Platz oder so. Oder findet eine Person, die mit ihm geht. Aber auch dieses absprechende Spielen, das machen alle Kinder teilweise. Aber ich finde bei Mädchen irgendwo mehr dieses, wir spielen jetzt ein Fantasiespiel und was sind die Regeln von diesem Spiel und was kann ich sein und was kannst du sein? Mhm. Und
wir hatten, also in der Betreuung gab es immer einen Snack, weil die ging von nach der Schule bis frühen Abend und wir haben so einen Snack mit Brot und Gemüse da gehabt und es gab mal einen Trend auch von einer Gruppe von Mädchen, die haben dann gesagt, sie essen das Essen dort nicht mehr, weil das, wir reden hier von Grundschulkindern übrigens, da wären viele Sachen drinnen und die würden sie dick machen. Da gab es mal eine Gruppe, die hat dann das Essen dort ständig verweigert. Und natürlich sind die frei zu essen, was sie wollen, aber...
Alles an Essen?
Die haben dort nichts mehr von gegessen. Auch das auch, ich weiß, also ich wirklich
weil,
weiß
nicht, also, wo sorry, das herkam. Das Essen, müssen wir nochmal thematisieren, was es denn gab, weil ich, also ich finde...
Wurde vom Biobauernhof dort angeliefert.
Also es gab Brot, die durften sich eine Scheibe Brot nehmen, mit Margarine oder halt auch nicht. Und darauf durften sie sich entweder Käse machen oder Wurst und dann gab es noch mehrere Teller mit Gemüse.
Ich verstehe das auch, wenn man jetzt sagt, also keine Ahnung, man möchte
das
pflanzlich
nicht
ernähren, auch von mir aus, also kein Käse, keine Wurst, aber da gab es auch Gemüse und Obst.
Nicht, also ich verstehe.
Und auch kein schlechtes Obst und Gemüse.
Ich meine aber auch der Punkt, wenn du wirklich sagst, ich esse das Brot nicht mehr. Was ich schon krank finde im Alter, also wirklich krank, aber das macht für mich noch mehr Sinn, als zu sagen, ich esse da, keine Ahnung, keine Tomate mehr oder kein Stück Gurke.
Ja. Genau. Und dann kam, also das war echt eine längere Geschichte, bis das aufgehört hat.
Das ist eh so ein Ding an Schulen, dass irgendwie jeden Sommer so ein Krankenwagen kommen muss, um das anorektische Mädchen abzuholen, was umgekippt ist.
Ja.
Das klingt jetzt hart, aber es ist wirklich, jeden Sommer fällt dann da irgendein Mädel einfach um. Und dann habe ich immer das Gefühl, der Follow-up von den meisten, also die Fragen, die da zu den Mädchen am Ende gestellt werden, sind nicht, hast du was gegessen, sondern die sagt dann sowas wie, oh, ich habe einfach nicht getrunken den ganzen Tag.
Ja, oder? Also das wird halt so gelöst mit, ich habe heute vergessen zu essen und war ja auch sehr warm Und deswegen. Und es wird dann nicht weiter thematisiert.
Und ich finde das sehr besorgniserregend eigentlich. Also ich finde, dass du umkippst, sollte jetzt keine normale Sache sein, die dir passiert.
Nee.
Auch, also sorry, also
bei mir... Bei pubertierenden Mädchen ist das noch ein bisschen was anderes.
Nee, aber bei mir in der Schule war das zwei, dreimal das gleiche Mädchen.
Ja.
In einem Sommer.
Das muss eigentlich... Also ich finde, dass in Schule irgendwo auch in der Verantwortung, also die Eltern sowieso, aber ich meine, leider kommt eine Anorexie nicht von irgendwo her. Und weiß nicht, da hat die Schule dann irgendwo, Schule und Lehrer, ihre Verantwortung nicht, der nicht gerecht geworden.
Ja, ist auch absolut, also sorry, nicht die Schuld von dem Mädchen, die kann, also ich meine, wenn du an den Punkt kommst, wo dir das passiert, ich glaube, niemand kippt freiwillig um.
Nee, also besonders in der Anorexie.
Das zieht ja auch Aufsehen auf dich und das willst du ja eigentlich nicht.
Ja, also da geht es ja sehr viel um Kraft und Macht in der Anorexie. Und also man darf Mädchen, auch Jungs mit Anorexie nicht unterschätzen. Die sind ziemlich stark. Das ist, also man muss sich das immer vorstellen, nicht zu essen
erfordert Willenskraft.
Sehr viel Willenskraft.
Ich kann es nicht. Nee.
Und man, also nicht, dass jetzt eine Diät eine Anorexie ist, aber wenn man jetzt mal versucht, eine Diät zu machen und so viel auf Essen zu verzichten, wenn man das jetzt nochmal dann auf, also bis zu dem Punkt geht, dass man fast nichts mehr isst oder gar nichts mehr, das ist sehr, sehr viel Willenskraft. Und man braucht nicht denken, dass es dabei dann um schwache Personen geht. Das sind ziemlich taffe Personen und dass die umkippen, das möchten die absolut nicht. Das ist ein Zeichen von Schwäche und das zieht Aufsehen an sich und es könnte auch, weil man ist in der Essstörung nicht dumm, man weiß, dass man das nicht zu tun hat und man weiß, dass wenn das auffliegt, dass das Konsequenzen mit sich bringt, die oft diese Essstörung unterbinden werden.
Und das macht dir Angst.
Und das möchtest du nicht. Deswegen musst du das halt geheim machen und
aber ich finde die, ich finde, ja, wenn wir zum Thema Diät gehen, ich finde, es ist interessant, dass das der, ich, also ich mir vorstellen kann, dass das für viele Leute der einzige Empathiepunkt ist. Ich finde, dann denkt sich jemand in der Anorexie hinein und denkt sich, ich habe ja mal eine Diät gemacht und in der Diät ging es mir so. Ich war sehr hungrig und ich dachte, ich musste das aushalten und ich wollte unbedingt essen. Und deswegen finde ich es komisch, wenn du in der Anorexie jemandem Essen anbietest und mit dem Gedanken, die Person, also zu sagen, dass du dann sagst, es ist okay, wenn du jetzt isst, du darfst essen, und dass die Person dann freudig essen würde danach.
Ja.
Das ist interessant, weil ich finde, für viele Leute denkt man sich dann, ja, aber
Essen ist doch schön, wir sagen dir, dir passiert jetzt nichts und dann kannst du das doch essen.
Und wir sagen dir auch, dass du das nicht machen musst, du siehst doch gut, also du siehst doch auch, ich finde es schlimm, dass man sich denkt,
siehst doch gut genug aus, bist doch jetzt dünn genug.
Hat doch geklappt.
Schön hast du deine Diät gemacht. Eine Anorexie ist keine Diät. Da geht es auch irgendwann, ja, da geht es um optische Aspekte, da geht es aber um ganz, ganz, ganz viel, viel, viel mehr. Und ja, deswegen, also bitte nicht zu einer anorektischen Person sagen, isst doch mal was. Also, es ist wirklich an der, das ist wie wenn du einem Rollstuhlfahrer sagst, hör doch mal auf. Hört sich doch nicht hier so rum. Was soll denn das? Hast jetzt hier lang genug gesessen. Bei physischen Erkrankungen hat man nicht diese Herangehensweise, die man bei emotionalen, mentalen Erkrankungen hat.
Nee, da öffnet man aggressiv das Fenster für Frischluft.
Ja.
Kann man nur, dass du krank wirst mit der Luft hier drin.
Bisschen frische Luft.
Dieser Frischlufttrieb von Müttern ist immer great.
Ja, aber auch in Schulen immer.
Ja, ich weiß. Müssen liften, Luftaustausch.
Jeder neue Lehrer, der in den Klassenraum reinkommt, ach, müssen wir jetzt mal das Fenster auf.
Also stimmt, Teenager stinken.
Weißt du nicht, die atmen die ganze Luft in diesem Raum weg. Ist danach so ein Muff drin.
Wir haben eine Stunde. Wolltest du noch weiter besprechen?
Wie das? Ich würde über nicht jetzt. Ich würde gerne zu einer anderen Stelle dann nochmal drüber sprechen. Ich finde das ganz nett. Ich möchte das nicht. Also das Hörbuch ist auch noch lang.
Ach so, ja, wir können deswegen, das auch. Das kann auch
ein. Also das ist ein reoccurring Theme vielleicht. Wir müssen nur ein kleines Trigger-Warning, glaube ich, am Anfang mal packen, weil
ja.
Ich möchte nicht, dass sich jemand, der entweder in einer Recovery ist von einer Essstörung oder gerade mittendrin in einer Essstörung oder sonst irgendwie sich dadurch angegriffen
fühlt. Wir sollten finde ich, vorher recht genaue Beschreibungen schreiben, sonst wird es hier
schlimm für manche Leute vielleicht.
Ja, wir reden ja auf einer sehr lockeren Ebene, die absolut nicht, also Streamlight, die absolut nicht einfühlsam ist.
Nee.
Und das macht es natürlich sehr furchtbar, auch so sehr unbedacht. Und das ist natürlich
sind
nett.
Trampeltiere in einem emotionalen.
Ja, das macht ein Gespräch natürlich sehr einfach zu führen. Und wir führen ja auch gerade ein Gespräch miteinander, wie wir es also mit Freunden führen würden. Und naja, da ist man halt leider oft unbedachter, als wenn man wirklich mit einer echten Person darüber reden würde.
Wenn man jetzt live vor Publikum reden würde von Leuten, die man nicht kennt, bei denen man deren Hintergrund nicht kennt und so weiter.
Würde man sich wünschen, dass das sehr bedachter wäre.
Und es ist jetzt nicht, dass, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir komplett unbedacht immer über alles reden. Also allein der Fakt, über was wir reden, ist in irgendeiner Form, also wir reflektieren ja über Punkte, nur die Art, wie wir das tun, ist teilweise unangemessen, definitiv.
Wir versuchen ja auch in der Regel nochmal zu nachkorrigieren, sobald wir merken, wir haben da jetzt was gesagt.
Manchmal fällt es einfach nicht auf.
Dass das, also auch, wir haben da jetzt was gesagt, was wir, wo wir beide natürlich wissen, dass man das so nicht formulieren sollte. Und versuchen dann nochmal klarzustellen, dass ja, um lustig zu sein, hat man das jetzt gerade mal so ausgedrückt, aber eigentlich, also sollte man das anders formulieren.
Ja.
Okay, naja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und folgt uns auf Instagram unter
Lena und Leon.
Gebt uns Fragen, Feedback, Anmerkungen.
Ich habe nicht aussprechen dürfen.
Okay.
Lena und Leon Podcast. Alles mit Unterstrich.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Okay. Bye.
Bye.